Ja, vielen Dank. Ich komme aus der schönen Stadt Wuppertal in Nordrhein-Westfalen. Und in Nordrhein-Westfalen ist das Liegenschaftskataster kommunalisiert. Das heißt, die Städte und die kreisfreien Städte und die Kreise kümmern sich um die Führung des Liegenschaftskatasters. Gleichzeitig ist mein Bereich aber ein interner Dienstleister und hat eben die Führung bekommen beim Aufbau des urbanen digitalen Zwillings mit dem schönen Codenamen Digitalzwilling mit einem großen T. Das sind also zwei wichtige Themen in meinem Berufsleben und die Frage ist klar, was hat das miteinander zu tun? Wie bringt man diese beiden Welten zusammen? Ich werde ganz kurz was zu dem Digitalzwillingsprojekt sagen, dann kurz zeigen, wie wir früher mit den Alkes-Daten in der Welt der Geoportale umgegangen sind und dann zeigen, was wir mit Alkes-Vektordaten im digitalen Zwilling tun, welche Grundidee dahinter steckt, welche Benefits wir davon haben und werde dann noch ein bisschen was zur Semantik und Kontext-Awareness sagen und am Ende mal einen Blick darauf werfen, ob sich unsere Rolle als Produzent von Geobasisdaten jetzt durch digitale Zwillinge irgendwie verändert hat. Heute Morgen gab es einen Vortrag von Thorsten Hell von der Firma Kismet. Der hat eigentlich das Gleiche erzählt, aber aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich aus der technischen Perspektive des Entwicklers. Und ich berichte jetzt hier ein bisschen aus der strategischen Perspektive, ja, eines Bereiches, der so eine neue Infrastruktur aufbaut. Ja, der Digitalzwilling, kein modernes Projekt ohne Wimmelbild. Zumindest wenn man so viel Fördergeld kriegt, dass man jemand bezahlen kann, der das macht. Ich werde mich in diesem Bild nicht verlieren, wollte nur darauf hinweisen, dass der digitale Zwilling ein modulares System ist, dass wir mit bestimmten Kombinationen von Daten und Methoden Systeme bereitstellen, eine ganze Menge von Systemen, von einem Portal bis zu sehr spezifischen Webkartenanwendungen, die dann insgesamt den digitalen Zwilling ausmachen. Und dass wir in dem Kontext auch eine ganze Menge Forschungsfragen knacken, sodass wir dort einen Teil unserer Förderung in eine Forschungskooperation gegeben haben, die sich vor allem mit den Aktualisierungsfragen rund um den digitalen Zwilling beschäftigt. Ja, old school. Alkes WMS Layer. Das ist eigentlich die Antwort, die wir, in den letzten Jahrzehnten, muss ich fast schon sagen, darauf gegeben haben, wie jetzt amtliche Geobasisdaten in einer Geodateninfrastruktur angeboten werden. Und wenn man das sieht, dann ist das eigentlich die Visualisierung einer Zeichenvorschrift, die für den Printbereich gemacht worden ist. Und weil die für den Printbereich gemacht worden ist, bedient die nur ein ausgesprochen kleines Intervall von Maßstäben. Also so irgendwas zwischen 1 zu 500 und 1 zu 2000. Da ist das lesbar und funktioniert. Und weiter war man beschränkt auf punktuelle Sachdatenabfragen über die Get-Feature-Info-Methode, die dann meistens eine Flurstücksinformation gegeben haben. Flurstück, also das Atom des Liegenschaftskatasters, Grundstücke im Grundbuch bestehen aus einem oder mehreren Flurstücken. Wenn ich jetzt mehr machen wollte, zum Beispiel die Gebäude abfragen, dann gibt es eben noch einen WMS-Layer. Und in dem kann ich halt Gebäude abfragen. Ja, Usability dieses Ansatzes ist eher schlecht. Denn es gibt ziemlich viele Linienelemente in einer Liegenschaftskarte. Topografische Linien und Grenzen, die ähneln sich dann schon sehr und tatsächlich die Grenzen eines kompliziert geformten Flurstückes zu identifizieren, ist kognitive Arbeit. Und die Performance ist oft problematisch. Und für uns war das beim Aufbau des digitalen Zwillings eigentlich das Hauptproblem. Das war einfach quälend langsam. Und das liegt ein bisschen daran, wie der WMS unseres Liegenschaftskatasters gebaut ist, der also einen sehr aufwendigen Weg kennt, die Informationen zusammenzustellen, bis man überhaupt den WMS-Layer anbieten kann. Wir machen beim digitalen Zwilling Wuppertal, beim Digitalzwilling sehr viel mit Vektordaten. Warum? Wir versprechen uns Vorteile im Bereich Performance, visuelle Qualität. Vor allem glauben wir, wir kriegen weniger Style-Probleme. Wir haben diese Auto-Placement-Beschriftungen bisher bei unseren WMS-Diensten gemacht. Wenn man dann gekachelt anfragt, dann sind die Texte bis hin zum Copyright-Vermerk in jeder Kachel ausgeprägt, was ziemlich übel aussieht. Wir haben es geschafft, das weitgehend automatisiert abzuleiten, die Vector-Styles in Form von Mapbox-konformen Vector-Tile-Services. Allerdings muss man beim Erstellen der Styles dann immer noch Handarbeit einsetzen. Das ist der Nachteil. Ist eben in unserem Förderprojekt mit starker Unterstützung der Firma Kismet, die diese Pipeline für uns gebaut hat, dann bewältigt worden. Oder ist noch Gegenstand laufender Arbeiten. Was wir gemacht haben, ist diese Vector-Styles mit unserem WMS zu verknüpfen. Das heißt, wir haben im Capabilities-Dokument unseres Webmap-Service Konfigurationsattribute, die eigentlich den Hinweis auf die Vector-Styles geben. Und unsere eigenen Anwendungen benutzen dann immer die Vector-Styles, wenn es welche gibt. Das heißt, wir stellen die neuen Möglichkeiten, die nicht standardkonform sind, zur Verfügung, ohne unser Angebot im Bereich der WMS-Dienste irgendwie zu korrumpieren. Ja, die Grundidee. Wir bieten jetzt im Bereich der Vektordaten keine vollständige Liegenschaftskarte an, obwohl das eine Diskussion war, ob das geht. Wir reduzieren den Inhalt sehr stark und bieten im Typ A Vektorkartenebenen an, die nur Flurstücke und Gebäude zeigen. Und im Typ B Flurstücke, Gebäude und die Schrift aus der Liegenschaftskarte. Schrift sind vor allem die Hausnummern und die Straßenbezeichnung im Vermessersprech, im Alkesprech, die Lagebezeichnung. Und das haben wir in Schwarz und Gelb angeboten, um Überlagerungen mit Karten und mit Luftbildern gut zu unterstützen. Hier mal ein Beispiel aus dem Wuppertaler Botanischen Garten. Und diese Ebenen sind als Overlay gedacht für eine beliebige Hintergrundkarte. Und da kann ich einen Stadtplan nehmen, ich kann basemap.de nehmen, die amtliche Basiskarte oder Luftbilder und Luftbildkarten. Ja, bei den Luftbildern nehmen wir dann die gelbe Ausprägung. Und jetzt kommen wir schon zu den Benefits. Was bringt das? Zunächst mal ist die Performance natürlich bei den Vektorteils viel, viel besser. Die schlagen normalerweise auch die Performance der gecachten Hintergrundkarten. Das heißt, die Vektorinformationen sind eigentlich sofort da. Und der Maßstabsbereich, in dem ich jetzt mit den Daten des Liegenschaftskatasters arbeiten kann, wird viel, viel größer. Die sind jetzt gut nutzbar in einem Intervall so von 1 zu 500 bis 1 zu 20.000 und nicht mehr 1 zu 2.000. Hier mal ein Beispiel, wo ich entsprechend weit rausgezoomt habe und man trotzdem die Flurstückstrukturen, Gebäudestrukturen noch gut erkennt. Machen wir weiter mit der Usability. Das sind jetzt entscheidende Vorteile. Wir haben eine sichere Identifikation von Flurstücken, dadurch, dass wir ein Highlighting haben, wenn ich ein Flurstück selektiere. Und das gilt für sehr kleine Flurstücke, wie es hier gezeigt ist, mit der Anforderung, dass man dann auch den Zuordnungspfeil und die Flurstücksnummer gleichzeitig selektieren können muss. Gilt aber auch für sehr große Flurstücke. Ja. Und das ist tatsächlich ein erhebliches Problem, wenn Sie mit einem WMS arbeiten, mit diesen riesigen Unterschieden. Das kleinste Flurstück im Wuppertal hat 0,2 Quadratmeter Fläche. Und das größte ist ja etwas in der Art. Ich weiß es nicht auswendig. Und was man hier auch schon sieht, beim Selektieren wird sofort eine Sachdatenabfrage durchgeführt, ohne dass vorher ein Werkzeug ausgewählt wird und die Infobox hier unten rechts gefüllt mit den wichtigsten Informationen zum Flurstück. Das ist halt wiederkehrendes Strukturierungsmerkmal unserer Anwendung im digitalen Zwilling. Wir machen keine Legenden in der Karte, weil die auf einem kleinen Bildschirm halt zu viel von der Karte verdecken, sondern synchronisieren immer diese Infobox. Ja, jetzt geht's weiter mit den Benefits. Ich habe jetzt alle Alkes-Objektklassen auf einer Kartenebene. Das heißt, die Lagebezeichnung und die Flurstücke. aber auch die Gebäude. Ich kann also in ein Gebäude klicken, in ein Flurstück klicken und bekomme, ohne dass ich mit mehreren Layern arbeiten muss, immer die relevanten Informationen angezeigt. Und es gibt dann, das ist ein Merkmal von unserer Portalkomponente, noch eine themenübergreifende Sachdatenabfrage. Also da muss ich ein Werkzeug aktivieren, mit dem mache ich dann eine Art thematischen Durchstich und dann bekomme ich an einer bestimmten Stelle die Informationen zum Flurstück und zum Gebäude und zu weiteren Themen, die ich gerade in diesem Moment in der Karte darstelle. Jetzt wird es aber eigentlich richtig schön, denn interessant ist jetzt das, was ich Datenintegration am Objekt nenne. Man sieht, dass die Infobox als Element relativ klein ist. Und ich habe es mal mit dem roten Kreis gekennzeichnet. Wenn wir mehr Informationen haben, als in der Infobox dargestellt werden können, gibt es die sogenannte Datenblattansicht. Ich klicke da mal drauf und es öffnet sich das Datenblatt. Ich bekomme eine schöne, layoutete Darstellung aller Informationen. Zunächst mal aus dem Liegenschaftskataster zu dem Gebäude. Ich bekomme aber auch weitere Informationen, in dem Fall dazu, dass dieses Gebäude auch einen Eintrag in der Denkmalliste hat. Das ist keine Information des Liegenschaftskatasters, aber wir haben in der Pipeline zur Erstellung der Vektordaten diese Informationen mit eingespielt. Das Gebäude weiß also jetzt schon eine ganze Menge und ähnlich wie bei Amazon, Kunden, die sich für dieses Buch interessiert haben, fanden auch das nett. Wird mir jetzt gesagt, ja, da gibt es auch eine Information, ist die relevant für dich? Und es wird eine Verzweigung angeboten, direkt in das Fachverfahren des Denkmalschutzes. Oder ich kann einfach auch hier die Kartenebene laden. Und dann wird mir das Denkmal an der Stelle auch angeboten, beziehungsweise der ganze Layer. Vielleicht interessiert mich ja die Struktur der Baudenkmäler in der Nähe. Und das Datenblatt in der Infobox zeigt mir jetzt eben völlig andere Informationen aus diesem, sagen wir mal, benachbarten Register. Und so kann man sich vorstellen, dass alle relevanten Registerinformationen zu einem Gebäude oder Flurstück auf diese Weise am Objekt aggregiert werden und der Nutzer sehr schnell eine vollständige Information erhält, zu dem Stück Wuppertal, das ihn besonders interessiert. Bisschen habe ich noch, genau. Kommen wir zur Semantik, ne, bei den Vektorlayern. Dies ist ein gutes Beispiel. Der Elisenturm im Wuppertaler Botanischen Garten hat also einen kreisförmigen Grundriss und der sitzt auf einem kreisförmigen Flurstück. Der füllt das Flurstück vollständig aus. Es ist relativ schwer, jetzt das Flurstück zu selektieren. Und wenn ich mich über den Gazetteer hier unten positioniere auf dieses Flurstück, würde normalerweise das Gebäude selektiert, weil das liegt, ist oben, liegt auf dem Flurstück und wäre auch das Einzige, was ich direkt selektieren könnte, wenn ich nicht diesen thematischen Durchstich wähle. Was wir jetzt hier gemacht haben, ist, dass bei der Positionierung über das Flurstückskennzeichen eben das Flurstück selektiert wird und nicht das darauf liegende Gebäude. Und das ist möglich dadurch, dass wir in den Vektor-Styles semantische Informationen eingebaut haben. In dem Fall werden dort einige Konzepte referenziert, die was mit Flurstück zu tun haben. Und dann kann das Element, also unser Gazetteer-Element, kann dann dem Layer der Kartenebene sagen, wenn du jetzt irgendwie was zum Thema Flurstücke hast, dann selektiere bitte das Flurstück und nicht das Gebäude. Das ist ein kleines Beispiel, das aber erhebliche zusätzliche Potenziale hat. Insbesondere stellen wir uns vor, dass wir in den Hintergrundkarten jetzt nicht mehr immer nur alles ausprägen, sondern Inhalte weglassen, die spezifischer in so einem Overlay drin sind. Und das kann zum Beispiel im Alkes sein, dass wir die Straßennamen in der Hintergrundkarte weglassen, weil wir die spezifischer aus dem Liegenschaftskataster bekommen. Beispielsweise können wir dort den Straßenschlüssel noch mit angeben, der üblicherweise in der Hintergrundkarte fehlt. Und wir könnten weitere Informationen integrieren. Wir haben zum Beispiel ein Verzeichnis von einem Historiker, der geschichtlichen Hintergründe für die Benennung der Straßen. Das könnte man dort anbieten und auch wieder so eine Aggregation machen, wie ich die gerade beim Gebäude gezeigt habe. Und genauso könnte man Point-of-Interest-Signaturen weglassen, wenn wir die spezifischeren Informationen aus unserem kommunalen PUI-Verfahren dort einblenden. So, jetzt habe ich noch richtig viel Zeit dafür, den eigentlichen Erkenntnisgewinn zu transportieren. Was wir am Anfang gesehen haben, dieser Old-School-Ansatz, der hatte eigentlich auch mit einem bestimmten Paradigma zu tun, in dem sich die Basisdatenproduzenten ganz schön klein gemacht haben. Wir haben eigentlich gesagt, wir liefern eine Basiskartenebene. Viel Spaß damit, ne? Es gibt eine geometrisch exakte Hintergrundkarte. Wir kümmern uns darum, dass sie gut ist und aktuell. Und dann macht ihr damit irgendwas, Fachleute. Ne? Legt nach dem guten alten Folienprinzip dort irgendwelche Fachgeometrien drauf. Das ist nicht mehr unser Beritt. In dem neuen Paradigma sieht man aber jetzt, dass wir eigentlich uns darauf konzentrieren, Referenzobjekte anzubieten. Das sind also Objekte, die eine anforderungsgerechte Aggregation von Fachinformationen ermöglichen, aus verteilten Quellen. Und die visualisiert werden können in 2D bis 4D, zum Beispiel in digitalen Zwillingen. Und diese Basisobjekte 2 haben wir gerade gesehen, Gebäude, Flurstücke aus dem Liegenschaftskataster, gerade Gebäude sind ein typisches Realweltobjekt, an dem unterschiedlichste Belange aggregiert werden. Man denke nur an energetische Gebäudesanierung, kommunale Wärmeplanung. Da haben Sie einen spezifischen Blick auf das Gebäude und wollen alles aus dieser Welt aggregieren für genau ein Gebäude. Es gibt aber auch Straßensegmente, Baublöcke aus das Basiselement der Kommunalstatistik. Das sind alles solche Referenzobjekte. Und natürlich müssen wir uns weiter darum kümmern, dass die Geometrie gut ist, dass die vollständig sind und dass wir die Aktualisierung und die zeitliche Veränderung im Griff haben. Das ist nach wie vor eine zentrale Herausforderung für den Geobasisdatenproduzenten. Aber jetzt kommen Dinge dazu. Wir wollen Datenaggregationen ermöglichen. Das heißt, wir müssen erstmal die kommunale Geoinformationslandschaft viel besser verstehen als bisher. Wir müssen wissen, was es wo gibt. Wir müssen also organisatorisch besser vernetzt sein. Und wir müssen diese Datenaggregations- und Visualisierungskompetenzen haben. Also es ist nicht nur ein Kartenproduzent, sondern es ist jemand, der Automation und Datenflüsse herstellen kann. Wäre ein, sagen wir mal, Katasteramt, das in dieser Rolle erfolgreich ist. Und anforderungsgerecht ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Das heißt, wir brauchen Verständnis für die Nutzergruppen und deren Anwendungsfälle. Und ein digitaler Zwilling, insbesondere ein vielgestaltiger mit mehreren Teilsystemen, also ein System of Systems, muss nach diesen bekannten Anwendungsfällen strukturiert sein. Wenn es also, ich habe gerade das Beispiel energetische Gebäudesanierung gebracht, wenn wir das erkennen und herausfinden, was man dort braucht, muss es einen Ort im digitalen Zwilling geben, wo einem genau diese Kombination von Informationen auf dem Silbertablett serviert wird. Und dann haben wir einen guten Job gemacht in unserem digitalen Zwilling. Und ich bin gespannt, ob wir diese Messlatte einhalten können. Ne? Also ob die technische Evolution tatsächlich auch diesen Paradigmen-Shift und diese andere Stellung in der Kommunalverwaltung ermöglicht. Und das war's dann. Ich hoffe, ich habe Sie wachgehalten.
Ja, recht vielen Dank auch. Es sind einige Fragen eingegangen. Und zwar hast du in deinen Folien bei digitaler Zwilling das T groß geschrieben. Und da möchte jemand wissen, warum.
Das ist ein Zugeständnis an das Wuppertal und unser Stadtmarketing, die immer solche Wordings machen, wo das T groß geschrieben wird. Wir haben also andere Smart City Projekte wie das gesunde Tal oder Smart Ways Tal. Ja. Ich finde es gar nicht so schlecht, obwohl es nicht von mir ist.
Dann möchte jemand wissen, ob die Flurstücke auch als Open Data veröffentlicht werden.
Ja.
Okay.
Dann, wochenaktuell.
Dann hat sich die Zusatzfrage, falls nein, warum, erledigt.
Dazu aber noch ein Punkt. Also da hilft uns Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen hat eine sehr aggressive Open-Data-Politik. Wir sind also an der Stelle sogar gesetzlich gezwungen, die Flurstücksinformationen und andere Informationen des Liegenschaftskatasters unter einer Open-Data-Lizenz zu publizieren. Wir hätten es aber auch ohne gemacht, wahrscheinlich.
So, und dann zitiert jemand Dinsbeck 91.607, gemäß dem der digitale im digitalen Zwilling Echtzeitdaten und andere Informationen eingespeist werden, um das Verhalten eines realen Gegenstandes zu simulieren, analysieren, optimieren und zu steuern. Sollen über den digitalen Zwilling auch Daten zurück ins System fließen?
Prinzipiell ja. Ja. Aber ehrlich gesagt, ist das wirklich die Champions League. Und es möge jeder den Arm hochreißen, der einen digitalen Zwilling hat, der auch das Realweltsystem wieder steuert. Also wir versuchen ja erstmal aus relativ statischen 3D-Stadtmodellen lebendige und anschauliche Modelle zu machen, die den aktuellen Zustand der Stadt aufnehmen und vielleicht als nächstes dann Entscheidungsunterstützung liefern und dann automatisch auch noch Steuerungen zu ermöglichen, ist tatsächlich die akademische Definition des digitalen Zwillings. Erst dann ist er vollendet, aber da sind wir noch ein gutes Stück von entfernt. Und meiner Meinung nach ist der Aufbau eines digitalen Zwillings sowieso eine sehr, sehr herausfordernde Geschichte für eine Organisation. Es ist also ganz gut, wenn wir das nicht alles gleichzeitig machen. Es ist sogar sehr, sehr nützlich, wenn wir schrittweise voranschreiten und jede neue Stufe dann auch wieder eine Adaption erzeugt und eine Gewöhnung an die neuen Möglichkeiten. Also die Organisation muss mitwachsen. Der digitale Zwilling ist eine transformatorische Geschichte und nicht nur ja ein schickeres Stadtmodell. Und am Ende haben wir dann vielleicht das.
Okay. Werden die Hausnummern und Straßennamen automatisch oder händisch ausgerichtet?
Die werden bei der Führung des Liegenschaftskatasters durchaus auch manuell optimiert. Da gibt es Präsentationsobjekte im Liegenschaftskataster, die per Hand gesetzt werden, um ein gefälliges Kartenbild zu erzeugen. Und wir benutzen dann diese Koordinaten, haben aber eigene Regeln dann in den Vektor-Styles, wie die Hausnummer ausgerichtet wird, oder? Oder benutzen wir auch den Winkel? Wir benutzen auch den Winkel, okay. Also wir machen es automatisch, das Liegenschaftskataster editiert diese Position manuell.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die nächste Frage humoristisch gemeint ist, denn der fragt, wie die vierte Dimension umgesetzt wird.
Das ist nicht humoristisch. Also eine der wichtigen Sachen im Bereich digitaler Zwillinge ist, dass wir die zeitliche Veränderung besser dokumentieren, als wir das früher gemacht haben mit 3D-Stadtmodellen. Die sehr, ja, alle zwei Jahre hat man die neu gemacht. Das war die zeitliche Veränderung. Und der zentrale Schritt dazu ist viel, viel mehr Fernerkundungsdaten, die dichte Zeitreihen liefern, zu integrieren. Und dann brauchen wir natürlich entsprechende Visualisierungsmöglichkeiten, um ja auch über die Zeitachse zu navigieren. Man kann das in einer Ebene zusammenschieben, indem man unterschiedliche Zeitpunkte kartografisch unterschiedlich visualisiert. Man kann aber auch dynamische Elemente wie so einen Timeslider bauen. Ne? Und da sind wir im Moment dran. Dankenswerterweise gibt es mit Copernicus jetzt eben die Möglichkeit für Kommunen, kostenfrei an Fernerkundungsdaten zu kommen. Und wie gesagt, da sehen wir eine Hauptherausforderung.
Und wie werden die verschiedenen Datensätze technisch verknüpft, beispielsweise Gebäude, Denkmalkataster etc.?
Genau, ich hatte das gerade gesagt. Es gibt diese Pipeline, also einen automatisierten Prozess, in dem die Vektorteils erstellt werden. Und in diesem Prozess wird dann halt eine räumliche Verschneidung gemacht und es werden auch Informationen aus der Baudenkmalliste in die Vektorteils eingespielt. Ähnlich machen wir das auch mit dem Baulastenverzeichnis. Also so funktioniert das und diese Pipeline läuft täglich oder wird täglich aktualisiert.
können Daten direkt am Gebäude abgefragt werden, in denen es darum geht, ob in der näheren Umgebung Wasserstand aus Starkregen-Gefahrkarten vorliegen?
Ja, es gibt ein Teilsystem zum Digitalzwilling, das eine Starkregen-Gefahrenkarte ist. Aber im Moment wäre das eine visuelle Interpretation, dass man dann sieht, aha, dieser Wasserstand in einem Pixel an diesem Gebäude. Man könnte natürlich auch wieder eine Verschneidung machen und dann an der Stelle, die ich gerade gezeigt habe, diese Information geben. Haben wir noch nicht drüber nachgedacht.
Die nächste Frage, woher kommt die Angabefunktion, zum Beispiel Kirche oder Empfangsgebäude oder botanischer Garten?
Das sind tatsächlich Informationen aus dem Liegenschaftskataster, wo also gerade bei den Gebäuden eine sehr differenzierte Kategorisierung vorgenommen wird. Und in dem Feld, wo wir uns über Begriffe positionieren, da gibt es natürlich alle möglichen, auch volkstümlichen Bezeichnungen, die relevant sind in Wuppertal, um irgendeinen Ort zu identifizieren. Da sind wir nicht auf das Liegenschaftskataster beschränkt. Also botanischer Garten wäre jetzt ein Begriff aus unserem Gazetteer, Gewächshaus, eine Kategorisierung aus dem Liegenschaftskataster.
Die letzte Frage ist eigentlich mehr ein Statement. Mal sehen, wie du dazu stehst. Er sagt, das ist doch kein digitaler Zwilling im klassischen Sinne.
Also mein Vortrag heute war nicht der digitale Zwilling. Ne? Mein Vortrag war, wo kommen die Alkes-Daten vor? Und die sind ein Element davon. Ja? Dass das, was man heute gesehen hat, keinen digitalen Zwilling ausmacht, ist klar. Aber es ist ein wichtiger Baustein, gerade weil wir eben diese Objekte im Griff haben müssen, an denen wir diese nutzerspezifischen Aggregationen herstellen. Ich halte das für einen ganz zentralen Punkt, weil das dann den Nutzer davon entlastet, sich irgendwie den ganzen Krempel selber zusammenzusuchen und sich seinen persönlichen Kartenstapel zu konfigurieren. Das ist für mich oldschool.
Noch irgendwelche Fragen aus dem Auditorium? Hier aus dem Chat haben wir alle durch. Bitte Mikro dahin.
Uiuiui. Ja.
Ja, vielen Dank. Ich hatte die Frage gestellt mit der Verlinkung zwischen den Katastern. Ja, und ich habe so verstanden, das wird jetzt in diesem Batch-Prozess da dran geschrieben und dann der Datensatz angereichert. Richtig?
Ja, das kann man so sehen.
Ja, aber ist es eigentlich nicht sinnvoll, wenn dieses Gebäude wird ja eindeutig identifiziert über diese ID? Ne? Muss es da nicht eigentlich eine Art Metakatalog eher geben? Oder eine Art Wissensgraf, ein System, was einen Wissensgraf repräsentiert, wo dieses Gebäude überall vorkommt, anstatt das in so einem Batch-Prozess zu machen. Wissen Sie, was ich meine?
Ja, aber ich habe keine souveräne Antwort darauf.
Ja, okay.
Also die Verknüpfung von Geodatenbeständen in einer Verwaltungsstruktur, die von Ressortzuständigkeiten geprägt ist, ist wirklich schwierig. Mhm. Und ein Hauptproblem ist, dass ich noch nicht mal die Realweltobjekte genau übereinander kriege, weil ich noch nicht mal eine durchgängige ID habe. Wir nähern uns also jetzt mit dieser Idee zu sagen, naja, hier kann ich eine räumliche Verschneidung sicher machen, weil ich weiß, dass die Baudenkmäler über die Hausnummern aus dem Liegenschaftskataster georeferenziert worden sind, das weiß ich. Ne? Deswegen kann ich sicher diese Verknüpfung generieren. Eine Idealvorstellung ist das aber.
Ja, okay.
Ja, wir müssen leider Schluss machen, um im Zeitraster zu bleiben. Wir haben schon überzogen. Dankeschön für den Vortrag und die Beantwortung der Fragen. Applaus